Ich würde auch gerne noch einmal beten und dann können wir uns auf den Text stürzen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute hier versammelt sein dürfen. Es ist so gut, Herr, dass wir eine Regelmäßigkeit darin haben, uns zu treffen, dass wir uns das alles so einrichten können, dass wir jetzt einen Plan fassen können, sodass wir hier dabei sein können und die Gemeinschaft miteinander genießen dürfen, einander in die Augen sehen können, aneinander freuen können, aber uns insbesondere auch an dir freuen können, an deinem Wort gestärkt werden. Und wir wollen dich bitten, dass du das schenkst, Herr. Es ist kein Automatismus, das passiert nicht einfach von alleine, wenn man nur lang genug wartet. Wir flehen dich an, dass du es schenkst. Wir wollen dich bitten, Herr. Du hast allen Reichtum und bei dir ist alles, alle Schätze der Weisheit, alles, was wir brauchen, ist bei dir. So öffne deine Hände und schenk du es uns, damit wir dich erkennen und dich verherrlichen. Amen. Matthäus 3, ab Vers 13. Ich gebe euch kurz, dass ihr es nachschlagen könnt, wer eine Bibel dabei hat. Wer keine dabei hat und eine noch sucht, da draußen gibt es ein paar, dürft ihr euch gerne schnappen. Es hilft auf jeden Fall, mitzulesen und sich die ein oder andere Notiz vielleicht zu machen. Das hilft, wirklich dran zu bleiben und diesen Text zu verstehen. Matthäus 3, ab Vers 13. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren, auf sich kommen, und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wir haben gesehen, dass die Geburt Jesu sich vielfach im Verborgenen abgespielt hat, versteckt in irgendeinem Winkel von dem damaligen Palästina, von Juda, von Judäa. Weit, weit versteckt, ja. Und der Punkt ist der, es muss bekannt werden. Es muss bekannt gemacht werden. Hier in Kapitel 2, Vers 1 sehen wir die Ersten, die Gott schickt, um es bekannt zu machen. Wer sind das? Das sind die Weisen, gell? Kommen nach Jerusalem und stellen eine ganz dumme Frage. Ja, aber eine Frage, die die ganze Nation aufrüttelt. Das heißt, es schrak aber der Herodes und ganz Jerusalem mit ihm. Wurde bestürzt, heißt es. Ja, so, die Ersten haben es angekündigt. Da ist einer geboren. Der Zweite, der angekündigt hat, das ist Johannes. Und ich habe euch das schon öfter gesagt, das sehen wir an diesem Verb, an diesem Kommen. Das ist ein Verb, das nur dreimal im Matthäus-Evangelium vorkommt. Das ist das erste Mal in 2 Vers 1. In 3 Vers 1 ist das zweite Mal. In jeden Tag aber kommt Johannes. Und er ruft, sagt: Tut Buße, denn er kommt, er kommt. Und jetzt sehen wir, das Dritte kommt ab Vers 13. Und wer ist es? Es ist Jesus selbst. Was für ein besonderer Moment, oder? Bis in Vers 12 ist er angekündigt worden, haben wir gesehen, wie er als kleines Kind gekommen ist. Und jetzt ist er selber da. Jetzt ist er da. Was wird er tun? Was wird er tun? Wie sieht der Antritt von Jesus aus? Was passiert zuerst? Das ist die große Frage. Und es passiert als erst eine Überraschung. Es ist eine Überraschung. Wir haben gesehen in Vers 7, oder? Als die Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe von Jesus kommen. Die kommen auch, so wie viele, viele andere. Und was passiert ihnen? Eine große Überraschung. Ich habe gesagt, damals eine kalte Dusche. Warum? Sie wurden begrüßt. Hallo Otternbrut. Nein, also versteht ihr, ja? Er hat sie Schlangen genannt, Kinder des Teufels. Also eine sehr, sehr mutige Rede. Jetzt ist jemand anders, der überrascht wird. Wer wird in dem Text überrascht? Johannes der Täufer. Johannes der Täufer wird von Jesus überrascht. Eine völlig andere Begrüßung natürlich, als die an die Pharisäer, das ist klar. Und genau so, wie es mit Johannes ist, dass er völlig, wir sehen ja, wie überfordert er ist, oder? Schau mal, wenn Jesus kommt und sagt, ich möchte von dir getauft werden, wer ist Johannes, der sagen würde, nein, oder? Aber er weiß, aber er kann es eigentlich nicht machen. Er ist richtig in der Zwickmühle. Was soll er tun? Was soll er tun? Und genauso wie Johannes überrascht und verwirrt war und wie alles sich in seinem Kopf dreht, genauso hat leider dieser Text dazu beigetragen, dass sich bei vielen Theologen und vielleicht bei vielen, die überhaupt diesen Text lesen, sich dieses dreht und man sich Fragen stellt und auf die komischsten Gedanken gekommen ist, um was es hier geht. Mehr als bei manchen anderen Stellen, die wir bis jetzt gelesen haben, gibt es hier auch eine Uneinigkeit oder Unklarheit, was hier eigentlich passiert. Deswegen ist das Erste, was ich mit euch machen will, ein paar Fragen vorab zu klären, okay? Damit wir uns richtig verstehen, was hier passiert und was hier nicht passiert. So, ein paar Fragen will ich klären und dann wollen wir kommen zu betrachten, was bedeutet der Text eigentlich? Was soll er uns denn sagen? Was soll er uns denn lehren? So, die erste Frage, die entsteht, oder? Und das ist offensichtlich. Was war das für eine Taufe, mit der Johannes getauft hat? Eine Taufe zur Buße. So, musste Jesus Buße tun? Das ist klar, oder? Er musste keine Buße tun. Das ist die erste Verwirrung, die eigentlich da ist. Also, und um es nur von der Bibel her nochmal deutlich zu machen, für uns ist klar, Jesus war sündlos und er musste keine Buße tun. Aber von woher wissen wir es in der Bibel? Wir müssen immer mit der Bibel belegen, was wir denken, oder? Matthäus 1, Vers 16, was hat uns Matthäus da schon klar gemacht? Es ist der Stammbaum von Jesus. Ganz am Ende heißt es, Matthan aber zeugte Jakob und Vers 16, Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde. Heißt, ist er aus der ganzen Linie hier von Adam letztlich angefangen? Nein, es ist unterbrochen. Sie ist abgerissen an der Stelle. Okay? Er betont das hier extrem, dass Jesus nicht aus der Linie Adams ist. So wichtig, oder? Weil mit Jesus eine neue Linie beginnt. Weil mit ihm etwas Neues beginnt. Wie beginnt das Neue? Vers 18, mit dem Ursprung Jesu Christi aber verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Ein neuer Mensch ist geschaffen worden. Eine neue Linie beginnt in Christus. Nicht einer von Adam. Denn in Adam sind sie alle gestorben und in Adam sind sie alle unter der Sünde. Aber Christus ist nicht unter der Sünde. Ist er nicht. Okay? Er hat es so eindeutig betont und damals haben wir uns ausführlich damit beschäftigt. Deswegen musste Christus Buße tun. Nein, er war ein anderer Mensch. Er war ein neuer Mensch. Eine neue Kategorie. Mensch 2.0. Kann man sagen, ja? Ein neuer Mensch. Lukas 1, Vers 35 können wir dazu lesen. Lukas berichtet uns manche Dinge, die uns nicht berichtet sind von Matthäus. Lukas 1, Vers 35. Und der Engel antwortet, das ist Maria, zu Maria antwortet er das und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Was wird geboren? Das Heilige. Ist es in der Reihe der Sünder? Befleckt? Der Buße nötig? Nein. Es ist das Heilige. Auch die Reaktion von Johannes zeigt uns, dass er die Buße nicht nötig hatte, oder? Johannes wehrte ihm. Das ist ein ganz starker Ausdruck. So, er hat versucht abzuhalten. Er hat gesagt, nein, Jesus, du kannst das nicht machen. Wisst ihr, wie Petrus damals, gell? Als sie unterwegs waren, Jesus gesagt, ich werde sterben. Petrus einmal nahm ihn beiseite. Sagt, Herr, das widerfahre dir nicht. Also, wer sind wir, den Herrn zu belehren, ja? Aber es widerstrebt uns so, weil wir ihn kennengelernt haben, weil wir wissen, wer er ist. Und auch die Reaktion von Jesus, oder? Was hat Jesus gesagt? Hat er gesagt, ja doch, Johannes, ich will jetzt Buße tun. Hat er nicht gesagt, gell? Sondern was hat er gesagt? Ja, Johannes, du weißt das. Also das hat er jetzt einfach, ich interpretiere es, ja. Er sagt, Johannes, du weißt es, dass ich sündlos bin. Ich weiß es auch, aber lass es jetzt so sein. Es muss jetzt trotzdem so sein. Lass es jetzt so. Und auch das alles, was nach der Taufe geschieht, zeigt es, oder? Wie viele Leute sind davor aus dem Wasser gestiegen und der Heilige Geist ist heruntergekommen in sichtbarer Gestalt und die Stimme Gottes kam vom Himmel? Bei vielen war das vorher schon? Ich meine, er war nicht der Erste, der getauft wurde, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jesus war vielleicht der, was weiß ich, 260. Keine Ahnung, ja. Und da auf einmal geschieht etwas Außergewöhnliches. Für uns ist das schon so, ja, haben gelesen, gell? Was ist das? Das bedeutet, jetzt stell dir vor, wir haben hier 10 Täuflinge und beim 10. auf einmal der Himmel geht auf. Das wäre Wahnsinn, gell? So, die nächste Frage. Also die erste Frage beantworten wir ganz klar. Jesus hatte der Buße nicht nötig. Er musste nicht umdrehen. Er musste keine Sünden bekennen. Ganz klar. Zweite Frage. Hatte Jesus den Heiligen Geist vorher nicht? Ja, der Heilige Geist kam auf ihn herab, heißt es. Ja, davor hatte er ihn nicht, oder was? Wichtig, aber warum nicht? Also, oder warum denken wir, dass er ihn trotzdem hatte? Wisst ihr, was interessant ist? Lukas 1, Vers 15, da steht über Johannes den Täufer geschrieben. Johannes der Täufer wird über ihn gesagt, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Also, Johannes der Täufer, von Mutterleib an mit Heiligen Geist erfüllt. Aber Jesus nicht, gell? Ey. Das ist ausgeschlossen. Eigentlich der Vers reicht schon, dass wir sagen, nee, das kann eigentlich nicht sein. Johannes sagt, ich bin nicht würdig, dem die Sandalen zu tragen. Aber er hat schon den Geist noch nicht gehabt. Ausgeschlossen. Lukas 2, Vers 40. Ich denke gerade, irgendwie stimmt das nicht, weil ich nur Kapitel 1 bin. Lukas 2, Vers 40. Das Kind aber wuchs und erstarkte, das ist jetzt Jesus, erfüllt mit Weisheit. Und Gottes Gnade war auf ihm. Das ist eine Umschreibung auch für mich, wo klar ist, dass Jesus erfüllt war mit Weisheit. Woher kommt Weisheit? Aus dem Selbst heraus? Das ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Aber schaut mal weiter hier. Es wird jetzt ja deutlich. Und Jesus ist 12 Jahre alt, ist noch nicht getauft. Ja? Das ist die ganze Geschichte mit Jesus im Tempel. Vers 46, und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er mitten der Lehre saß und ihn zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, das sind seine Eltern, wurden sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihm, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? So, und Jesus hatte den Geist nicht gehabt, gell? Ausgeschlossen. Natürlich hat er ihn gehabt. Ganz klar. Es gibt gar keine Frage eigentlich darüber. Was für eine Schlussfolgerung ziehen wir? Dass der Heilige Geist vom Himmel herabkam, das war eine Zeichenhandlung von Gott. Es war eine symbolische Handlung. Er hat uns etwas zu lehren und etwas zu zeigen. Aber nicht, dass Christus den Geist vorher nicht hatte. Ganz, ganz wichtig. Nächste Frage. Ist Jesus zum Zeitpunkt seiner Taufe, oder sagen wir es andersrum, ist der Mensch Jesus zum Zeitpunkt seiner Taufe als Sohn Gottes angenommen worden? Ja, dann heißt ja hier, sagt er, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. So, ab jetzt ist der Mensch Jesus Sohn Gottes geworden. Wisst ihr, vor allem in pfingstlerischen Kreisen eine weit verbreitete Lehre. Also ich habe das über lange Zeit nicht so registriert, aber neulich hat mir ein Bruder davon erzählt, das geht ab. Und dann bin ich an anderen Stellen darauf noch gestoßen. Und dann, was wisst ihr, was dann auch noch gesagt wird? Ja, wenn Jesus das mit Jesus passiert ist, dann theoretisch ist es eigentlich mit allen von uns möglich. Ja? Also so wie Jesus erst Mensch war und dann an einem Zeitpunkt so eine Stufe erreicht hat, dass er Sohn Gottes geworden ist. Das ist schlimm. Johannes 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Wir wissen, wen die Rede ist, ich brauche das nicht auszuführen, dass Jesus hier gemeint ist. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist, und so weiter. Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch. Er war Gott. Er ist nicht erst Mensch gewesen und ist dann irgendwann zu einem Zeitpunkt zum Sohn Gottes geworden. Zum Sohn Gottes erklärt, adoptiert worden. Nein. Er war es von allen Zeiten her. Da können wir viele, viele weitere Stellen aufschlagen. Johannes 8, Vers 58. Was sagt Jesus da über sich selber? Ehe Abraham war, bin ich. Johannes 17. Braucht ihr nicht alles nachschlagen. Das ist jetzt nur, damit es uns völlig klar ist und diese Fragen ausgeräumt sind. Sagt er, 17, Vers 5, sagt er, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er hat sich hier dahin entwickelt. Er hatte sich von allen Zeiten her gehabt. Also, Deckel zu, Frage geklärt. Okay, nächste Frage. Das ist die letzte, ich beruhige euch, dann kommen wir zur Bedeutung des Textes. Das ist wichtig. Aber so stellt sich euch auch diese Frage, ja, wenn doch dann der Himmel aufgeht, der Heilige Geist wie eine Taube herunterkommt und eine Stimme sogar kommt, ja, dann müssen doch alle zweifelsfrei überzeugt sein und Jesus auf Zeit und Ewigkeit glauben, oder? Ja, wischt ihr euch das nicht manchmal? Sagt, wenn ich jetzt hier sitzen würde und der Himmel würde aufgehen und eine Stimme von Gott würde kommen, dann würde ich glauben. Ihr kennt, glaube ich, diese Gedanken, gell? Sie sind nicht unbekannt. Ich kenne die Gedanken auch. Aber, wisst ihr, auf der einen Seite müssen wir sagen, es ist klar, dass alle Umstehenden mitbekommen haben, dass etwas Außergewöhnliches geschehen ist. Der Heilige Geist in sichtbarer Gestalt, hier ist übrigens nicht als eine Taube, sondern wie eine Taube. Also wie ein Vogel, den man beobachten kann, den man sehen kann, der sich herabsetzt. Das Entscheidende ist in sichtbarer Gestalt. An welcher Stelle taucht der Heilige Geist nochmal in sichtbarer Gestalt auf? Das ist wirklich etwas Außergewöhnliches. Ja, man kann sagen, wurde sozusagen in Flammen zerteilt, das war auch ein Zeichen, sage ich mal, kann man sagen, ja, aber es ist etwas Außergewöhnliches, das trifft man nicht oft. Ja? Ich sage nicht, dass es das allereinzige Mal vielleicht ist, aber es ist etwas sehr Außergewöhnliches. Trotzdem bedeutet das nicht, auch diese Stimme, bedeutet es nicht zu 100%, dass jeder, für jeden sofort klar war, das ist der Heilige Geist und dass die Stimme in dem allerdeutlichsten Klartext jeder verstanden hat. Das bedeutet es nicht unbedingt. Warum? Würde ich einfach bitten für zu Hause, es wird uns zu weit führen. Ihr könnt zu Hause nachschlagen, wie Paulus über seine Bekehrung erzählt. In Apostelgeschichte 9 zum Beispiel, da ist ja auch, ein Licht kommt, deine Stimme wird gehört. Wenn ihr dann Apostelgeschichte 22 nachlest, dann wird es umgekehrt beschrieben. Dann denkt ihr, das ist ein Widerspruch oder was? Aber es ist klar, es ist frisch heute, ist gut, holt noch eure Jacken, zieht sich warm an. Aber es ist klar, es ist etwas gehört worden. Man hat gehört, da ist was, aber man hat die Stimme nicht so ganz deutlich verstanden. Man hat ein Licht gesehen, aber man hat niemand gesehen, der da gesprochen hat. Wenn wir Johannes 12 gucken, da ist auch nochmal so eine Begebenheit, wo dann eine Stimme vom Himmel ertönt, ja. Und dann heißt es, sie sagen, aber es hat gedonnert oder ein Engel hat mit ihm geredet. Also es ist klar, es ist nicht für alle sofort alle Fragen geklärt. Aber es geschehen außergewöhnliche Dinge. Es geschehen außergewöhnliche Dinge. Aber der nächste Punkt ist, also das erste ist, auch wenn solche Dinge geschehen, es bleibt, vieles bleibt Menschen, die nicht glauben, trotzdem verborgen. Der zweite Punkt ist, und wenn es noch so deutlich und noch so offenkundig ist, werden die Leute glauben? Die ganzen Evangelien belehren uns, oder? Beispielhaft nur eine Stelle. Welche? Lukas 16. Kennt ihr der Reiche, das Gleichnis von dem Reichen und von dem armen Lazarus? Und der hat einen genialen Einfall. Er hat einen genialen Einfall und sagt, oh, ich weiß, Abraham, was du machen musst. Lukas 16, schnell. Wir haben es schon, ihr kennt diese Stelle. Vers 27, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihnen das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder. Dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht zu ihnen, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn einer aus den Toten aufersteht. Seht ihr das? Und die ganzen Evangelien, die ganzen Zeichenforderungen von den Pharisäern und Sadduzäern, das macht es mehr als deutlich. Du kannst ein Zeichen geben, noch ein Zeichen, noch eins, noch eins. Reicht nicht, es reicht nie. Gib uns ein Zeichen, Familie, dann glauben wir. Hier, jetzt steig vom Kreuz herab. Es reicht nie. Also, um diese paar Fragen mal, die sich so aufdringen, vielleicht, wenn wir diesen Text lesen, vorab zu klären, ja, damit wir nicht in eine falsche Richtung abbiegen. Was bedeutet aber dieser Text? Was machen wir damit? Was lehrt er uns? Und es gibt ganz, ganz viele Anwendungen, die wir daraus ziehen können. Ich will ein paar Beispiele machen, was wir daraus lernen können. Und ich will nicht sagen, dass... Also es gibt vieles, was wir hier sehen können, was nützlich für uns ist. Das Erste, was wir sehen, ist, wie Jesus sich erniedrigt und sich demütigt. Beobachtet ihr das in dem Text? Jesus kommt von Galiläa nach Jordan, zum Jordan. Nicht so, wie wenn ihr von Ditzingen hierher gelaufen wärt. Ein bisschen weiter. Hat einen weiten Weg auf sich genommen. War vielleicht ein paar Tage unterwegs. Und kommt an den Jordan mit einem Zweck, nämlich sich da, sag mal so, ich weiß es nicht, ob es wirklich so war, aber um sich anzustellen in der Schlange von Leuten, die sich taufen lassen wollen, stellt er sich an als einer von ihnen, versteht ihr? Er erniedrigt sich, er demütigt sich. Und trotzdem, wir wissen, wir haben deutlich gesehen, dass bei Jesus keine Notwendigkeit da war, sich taufen zu lassen. Er musste das nicht machen, um letztendlich gerecht vor Gott dazustehen, um zu sagen, ich bin umgekehrt, habe Buße getan. Er musste keinen Buße tun, haben wir gesehen. Aber er niedrigt sich und lässt sich denn trotzdem taufen. Jetzt Frage an uns, sind wir bereit, uns zu erniedrigen und Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun müssten? Das ist eine Anwendung, oder? Sind wir, oder wisst ihr, das habe ich nicht nötig. Das ist unter meiner Würde. Das will ich mir nie so sagen. Denken, gell? Sind wir bereit, uns selbst hinten anzustellen, Dinge zu tun, die wir nicht nötig hätten? Eine Anwendung, die möglich wäre, oder? Das Zweite, haben wir das rechte Bild von Jesus? Wäre eine weitere Anwendung. Wisst ihr, Johannes der Täufer, das haben wir uns ausführlich angeschaut, in dem Vers 11, oder? Er hat das rechte Bild von sich und von Jesus. Lies ihr noch Vers 11? Ich zwar taufe euch im Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, er spricht von Jesus, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er hat das rechte Bild von sich und von Jesus. Das ist so wichtig. Das ist auch eine Anwendung, die wir aus diesem Text ziehen können. Hast du das rechte Bild von Jesus? Deswegen hat er auch so einen starken Drang zu sagen, Jesus, nein, mach das nicht. Nein, du nicht. Ich muss ja von dir getauft werden. Nicht du von mir. Frage, welches Bild hast du von Jesus? Demütigst du dich unter Jesus? Wir sagen, ja, freilich. Jesus demütigt sich ja jeder. Ja, wirklich? Wirklich? Welchen Augen betrachtest du ihn? Weißt du, wer du selber bist? Weißt du, dass du nicht würdig bist? Überhaupt gar nicht. Wieder so eine populäre Botschaft, gell? Wir müssen predigen, yes, we can. We cannot. Die nächste Frage aber, die wir auch aus diesem Text lernen können, oder die nächste Anwendung, wenn Christus dich trotz deiner Unwürdigkeit zum Dienst beruft, gehst du? Oder? Ist interessant, gell? Johannes, als Jesus ihm sagt, Johannes, lass es jetzt so. Was heißt es? Da lässt er ihn. Wenn Jesus sich seiner Sache sicher ist und sagt, doch, Johannes, so muss es sein, da lässt er ihn. Wisst ihr, manche benutzen den Vorwand der Demut, um sich in die Passivität zurückzuziehen. Und zu sagen, oh, ich bin nicht geeignet, ich habe so viele Fehler, ich habe so viele Macken, ich bin so schwach, ich habe so wenig, ich kann es nicht mehr. Das stimmt, aber Jesus beruft dich trotzdem. Jesus beruft dich trotzdem. Jedes seiner Kinder hat er erwählt und hat er zum Dienst berufen. Seht ihr das? Und nicht aufgrund von uns und aufgrund unserer Eignung gehen wir, sondern auf sein Wort hin. Auf sein Wort hin. Hörst du es? Gehst du? Dienst du ihm oder nutzt du eine falsche Demut, um dich zurückzuziehen? So, also, es gibt noch 1000 mehr Anwendungen. Also sagen wir mal, vielleicht 50 oder 53, weiß ich nicht. Also, aber ich muss euch enttäuschen, dass all das ist nicht die eigentliche Botschaft in dem Text. Das ist alles mit da drin und es ist ein unglaublicher Reichtum, wenn wir es aufschließen. Da könnte man viel sich da hinein zu vertiefen. Aber wir dürfen den eigentlichen Fokus nicht übersehen. Was ist der eigentliche Fokus? Das will ich mit euch jetzt versuchen zu entdecken. Die eigentliche Botschaft würde ich so zusammenfassen. Im völligen Gehorsam gegenüber Gottes Ratschluss erfüllt Jesus die alttestamentliche Prophetie und wird von Gott als Sohn öffentlich bestätigt. Hätte man vielleicht noch ein bisschen besser formulieren können, ein paar Tage noch Zeit gehabt, hätte ich noch bessere Formulierungen gefunden. Es ist immer lückenhaft. Aber ich denke, ihr wisst, in welche Richtung es geht. Ich sage es nochmal. Im völligen Gehorsam gegenüber Gottes Ratschluss erfüllt Jesus die alttestamentliche Prophetie und wird von Gott als Sohn öffentlich bestätigt. Jetzt ist es wirklich spannend. Am meisten interessiert mich immer, was macht das mit euch? Es gibt so zwei verschiedene Reaktionen immer. Da werde ich am Ende noch was zu sagen. Entweder sagen wir, ja, und jetzt? Oder wir sagen, oh, lass mich mehr sehen. Das ist spannend. Also lass uns in den Text hineingehen. Nochmal schauen. Jesus begibt ja eine Begründung, oder? Er sagt ja nicht nur, lass es jetzt so sein, sondern er fügt etwas mit hinten an. Er begründet es. Was nennt er denn als Begründung? Lass es jetzt so sein, Vers 15 in der Mitte, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das ist die Begründung. Und da müssen wir uns jetzt Messer und Gabel in die Hand nehmen, um herauszufinden, ja, was bedeutet denn das? Das ist so eine Wendung. So gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was meinst du denn? Was meinst du denn damit? Wie erfüllt man alle Gerechtigkeit vor Gott? Lass uns mal einfach eins nach dem anderen gehen. Wie erfüllt man alle Gerechtigkeit vor Gott? Ich würde vorschlagen, indem man Gott zu 100% gehorsam ist, oder? Wenn wir wissen, hier ist das, was Gott sagt, wir sind zu 100% gehorsam, dann haben wir alle Gerechtigkeit erfüllt, oder? So. Dieses Erfüllen dieser Gerechtigkeit, es zeigt sich in verschiedenen Aspekten, würde ich sagen, oder verschiedene Art und Weise. Wie zeigt sich das? Ich würde es unterteilen, können wir sagen, in einem passiven Gehorsam und einem aktiven Gehorsam. Was ist passiver Gehorsam? Das Gesetz sagt, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Das können wir sagen, ist sozusagen passiv. Du sollst etwas nicht tun. Ja? Hüte dich, gewisse Dinge zu tun. Und Jesus ist sündlos, seht ihr? Er ist fehlerlos. Das heißt, ein passiver Gehorsam. Weil, wisst ihr, man könnte so sagen, ja, wenn Jesus die ganze Zeit still auf dem Stuhl gesessen wäre, ja, wäre ja sündlos gewesen, oder? Hätte sozusagen keinen Fehltritt gemacht, hätte nichts Falsches gemacht, aber hätte den ganzen Willen Gottes erfüllt dadurch. Nein, es gibt auch einen aktiven Gehorsam, nämlich was für einen? Das zu erfüllen, was Gott von einem möchte. Positiv. Seht ihr das? Also, Gott sagt, Jesus, geh hin, lehre. Lehre die Volksmengen. Heile. Sterbe am Kreuz. Also, es ist ein aktiver Gehorsam. Er tut das, was Gott sagt von ihm, wozu Gott ihn auffordert zu tun. Nicht nur Dinge zu lassen, sondern auch Dinge bewusst zu tun. Also, was war aber das, was er aktiv erfüllen sollte? Wie gesagt, ich habe verschiedene Dinge aufgezählt. Lehren, Gutes tun, ganz, ganz verschiedene Dinge. Wisst ihr, was ein ganz wesentlicher Bestandteil war von diesem aktiven Gehorsam? Die Schrift zu erfüllen. Seht ihr? Alle Gerechtigkeit zu erfüllen, da gehört genauso damit dazu, alle Rechnungen, die aus dem Alten Testament offen sind, zu begleichen und zu sagen, oh, ich bin's. Wenn einer hier kommt und ein moralisch wunderbares Leben lebt, aber das nicht zutrifft auf ihn, dass er aufs Alte Testament berufen kann, dann ist er nicht sündlos. Dann ist er nicht der Retter. Dann hat er nicht alle Gerechtigkeit erfüllt. Dann ist er nicht dem ganzen Anspruch Gottes genügt. Hat er nicht. Erst wenn das mit dazu kommt. Und das ist das, worauf Jesus hier anspielt. Ich bin gekommen, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und in diesem Kontext, und schaut mal nach, wie dieses Wort erfüllen benutzt wird in den ganzen Versen davor und Kapiteln die wir angeschaut haben. In der massiven Überzahl der Vorkommen von diesem Begriff ist es was? Damit erfüllt würde, was von den Propheten geredet ist und so weiter. Das ist, wie das gebraucht wird, dieses Wort. Also ist es sehr, sehr naheliegend, dass es hier an dieser Stelle auch etwas Ähnliches bedeutet. Aber in welcher Art und Weise, das müssen wir sehen, in welcher Art und Weise erfüllt Jesus hier das Alte Testament? In welcher Art und Weise erfüllt er die Gerechtigkeit? Die von dort her, versteht ihr? Wie macht er das? Zwei Dinge, die wir hier sehen. Zwei Dinge. Nämlich einmal in der Taufe selbst und das zweite in der göttlichen Bestätigung. Das zweite ist leichter zu sehen, das erste ist nicht gleich so klar. Inwiefern erfüllt Christus in der Taufe selbst das Alte Testament? Das, was erfüllt werden musste. Lass uns nochmal gedanklich ein bisschen zurückblättern, Schritt für Schritt. Warum ist Jesus nicht nach Babylon geflohen? Wisst ihr, als, oder sagen wir Josef mit Maria und Jesus, warum sind die nicht nach Babylon geflohen? Warum nach Ägypten? Weil es so verheißen war. Vielen Dank. Ja, Matthäus 2, Vers 15, gell? Einmal umblättern, da heißt es, und er, das heißt Jesus, war dort, beziehungsweise Josef, wie auch immer es nun nimmt, ja, Jesus ist da mit drin, und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, genau das, gell? Damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und in der, wir haben nicht die Zeit, nochmals aufzurollen. Ja, wir haben es aufgerollt, und deswegen hört es nach. Hosea 11,1. Wir haben nochmal nachgeschaut, über wen, wenn du da liest, über wen ist eigentlich die Rede? Über Israel eigentlich, wenn du so unbedarft mal liest. Ja? Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also, ich habe mein Volk aus Ägypten herausgeführt. Aber sie sind widerspenstig gewesen. Was haben wir damals gesehen? Es spricht trotzdem von Jesus, denn der Erste ist ein schwaches Abbild von dem Zweiten. Und wir sehen hier, wie der Erste aus Ägypten heraufkommen musste, so musste der Zweite aus Ägypten heraufkommen. Warum musste jetzt Christus hier ins Wasser? 2. Mose 14. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein. Und das Wasser teilte sich. Ja, oder, ja, nee, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Nicht kurz verrutscht. Seht ihr, sie müssen in das Wasser hinein und wieder hinaus. Übrigens, wenn du von der Seite geschaut hast, ja, hast du gesehen, oh, die laufen mitten ins Wasser hinein und kommen wieder hinaus. Das ist jetzt da trocken dazwischen war, das ist nur von weitem vielleicht nicht gesehen. Ja. Aber es ist, und was sagt 1. Korinther 10? Sie sind in dem Meer auf Mose getauft worden. Ja, wir sehen, so wie der erste Knecht, so wie der erste Sohn durch das Wasser hindurch ist, so muss der Zweite durch das Wasser hindurch. Wisst ihr, warum Jesus sich taufen lassen musste? Weil er zeigt, schaut mal, so wie das Volk Israel, nach Gottes Plan, erst Ägypten, dann das Wasser. Und was kommt danach? Was lesen wir ab Kapitel 4 in Matthäus? Die Wüste. Und wie lange? 40 Tage. Okay, also wir sehen, wie lange war das Volk Israel in der Wüste? 40 Jahre. Mit welchem Zweck? Um geprüft zu werden. Was war mit Jesus? Um geprüft zu werden. Seht ihr das? Also das macht Matthäus nicht aus Versehen. Ja? Das ist, um zu zeigen, so wie der erste Sohn von Gott aus Ägypten herausgerufen wurde, so wie eins nach dem anderen passiert, genauso muss es der Zweite. Aber was ist das Wunderbare? Mord der Zweite, meckert er, jammert er, habe ich doch nicht nötig. Das ist jetzt nochmal, ja. Nein, er ist vollkommen gehorsam. Und übrigens, durch diese Taufe zeigt er, wie er sich Gott unterwirft. Wisst ihr, Taufe bedeutet Unterwerfung auch. Was bedeutet es, dass die auf Mose getauft worden sind? Habt ihr sich mal überlegt? Das ist komisch, auf Mose. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie ihm unterstellt worden sind. Das bedeutet, dass sie ihm verpflichtet worden sind. Dem lauft hinterher, bis er euch in das Land hineingebracht hat. Okay? Das bedeutet eigentlich Taufe. In diesem Sinne, Jesus lässt sich ebenso taufen und unterwirft sich Gott, unterstellt sich Gott und ist im völligen Gehorsam ihm gegenüber. Das Zweite, das ist die erste, also allein durch die Taufe an sich bestätigt Jesus und fängt er schon an, diese ganze Gerechtigkeit zu erfüllen, die notwendig war. Das Zweite, was wir sehen, das ist diese massive göttliche Bestätigung. Das ist Vers 16, Vers 17. Tisch 3, Vers 16 und 17. Heißt es, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren, auf sich kommen. Siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, in dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wie gesagt, Hunderte vor ihm aus dem Wasser gestiegen, nichts passiert. Jetzt hat ein massives, wunderbares und herrliches Geschehen. Es kommt als ein Zeichen, eben dieser Heilige Geist und diese Stimme vom Himmel. Aber was hat das mit dem Alten Testament zu tun? Hat es damit zu tun? Oh. Wenn wir den Propheten Jesaja kennen, dann klingelt es an allen Ohren. Jesaja 11. Jesaja 11. Jesaja 11, Vers 2, oder Vers 1. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Seine Frage, welcher Geist damit gemeint ist? Das ist Gottes Geist, das ist der Heilige Geist. Das heißt, also wenn dieser Schössling, wenn dieser Wurzelspross, also dieser Nachkomme, kann man sagen, wenn der kommen wird, wisst ihr, was dann ein Merkmal von ihm sein wird? Er wird voll des Geistes sein. Er wird voll des Geistes sein. Hat man das im Leben von Jesus gesehen übrigens? Am Ende der Bergpredigt heißt es, und die ganze Volksmenge staunten über seine Lehre, denn er lehrte sie nicht wie einer, wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Also wenn der kommt, wenn dieser Nachkomme kommt, der muss mit dem Geist erfüllt sein. Und übrigens heißt es, der Geist wird auf ihm ruhen. Wisst ihr, was Johannes an der Stelle sagt, in Johannes 1? Ich sah den Geist herabkommen und auf ihm bleiben. Bleiben. Okay? Also es ist etwas, wo permanent, er hat sich niedergelassen. Nicht so, und weiter zum nächsten. Er ist auf ihm niedergelassen. Ruhe. Jesaja 61, schaut mal. Nicht, dass ihr denkt, das ist ja so eine Stelle, ja. Jesaja 61, Vers 1. Habe ich gesagt, Johannes 61? Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung aufzurufen, den Gefangenen, Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn, den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden und so weiter. Ja, vieles. Hier wird auch über den Messias geredet. Was ist wie ihm? Auf mir. Der Geist des Herrn ist auf mir. Der Herr hat mich gesalbt. Das ist das, was hier passiert, ihr Lieben. Und jetzt schaut, Jesaja 42. Jesaja 42. Und wer ein bisschen Jesaja schon ab und zu mal gelesen hat, der wird wissen, auch was ein wesentliches Ziel auch von Jesaja ist. Gerade in diesem Teil. So ab Kapitel 40 und weiter, da zeigt er auf, immer wieder spricht er vom Knecht. Und da gibt es unterschiedliche Knecht. Gibt es den einen Knecht, das ist Volk Israel, Knecht Jakob. Und was hat der gemacht? War er gut und zuverlässig? Nein, sonst wäre er nicht da, wo er dann später da sein wird, nämlich in Babylon. Ja. Er hat versagt, er hat völlig versagt. Und dann stellt er dem gegenüber einen anderen Knecht. Was ist mit dem Knecht? Ist 100% treu. Schaut, jetzt 42,1. Siehe, mein Knecht, und das ist der zweite Knecht hier. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Seht ihr das? Beide Dinge erfüllen sich. Beides. Gott macht deutlich, indem er seinen Geist sichtbar herunterfahren. Er ist sichtbar auf Jesus kommen. Der ist der, der mit dem Geist gesalbt ist, den Jesaja verheißen hat. Und dann kommt nochmal, damit es allen, damit es wirklich unumstößlich klar ist: Der ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also was Gott macht, ist von Anfang an, Jesus hat sich nicht irgendwie etwas erarbeitet, aber von Anfang an stellt Gott die Weichen klar und sagt: Der ist mein Sohn. An anderer Stelle heißt es: Auf ihn hört. Ist ja, das ist logisch, oder? Das muss ja. Wenn er der Sohn ist, dann müssen wir auf ihn hören. Das ist wie wunderbar. Seht ihr, was alles hier drin steckt, was Jesus wusste, was er erfüllt hat? War das euch von Anfang an immer klar? Ich weiß nicht, wie ihr heute hier reinkommt. Manche wussten schon alles, ist egal. Aber freuen sich trotzdem darüber. Aber wir haben eine Weile gebraucht, bis wir das verstanden haben, oder? Jesus hat es nicht nur verstanden, sondern er hat es alles erfüllt. Hat alle Gerechtigkeit erfüllt. Und wisst ihr, was hier... wie ich es vorher gesagt habe, es gibt zwei unterschiedliche Reaktionen. Die einen werden jetzt sagen: Ja, schön, gut, dass Jesus das gemacht hat. Die anderen werden sagen: Oh, kannst du ihn sehen? Siehst du, wie wunderbar und wie gut er das macht? Das hätte ja niemand anders machen können. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Ich weiß nicht, wahrscheinlich war ein Großteil von euch vielleicht schon mal verliebt. Ja? Wisst ihr noch, wie das damals war? Ihr habt irgendeine Person euch ausgeguckt, ich weiß nicht wen, hast du deinen Fokus darauf gerichtet und wie hast du die Person angeschaut? Der eine war so, ja, das ist halt X und Y, ja, so und so, ja, nichts Besonderes. Und der andere sagt: Oh, siehst du den? Der ist ja wunderbar und herrlich, anmutig, was auch immer, ja. Also es ist wunderschön. Das ist der Unterschied zwischen denen, die Jesus lieben und die ihn kennen, und zwischen denen, für die er tot ist. Ja, und jetzt? Ihr Lieben, wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn kennen, wenn wir ihn beobachten, dann sagen wir: Oh, wie schön ist es, über ihn zu lesen. Wie gut ist es, ihn zu beobachten, ihn nur zu beobachten. Es geht auch darum, was er von uns möchte, was wir tun sollen, all diese Dinge, das gehört dazu. Aber das Erste, was kommt, woraus das andere folgen muss, das Erste ist, dass wir ihn sehen und dass wir uns an ihn freuen, dass wir sagen können: Wie wunderbar ist der? Was willst du mir noch geben anderes? Was willst du mir noch hinhalten? Dafür ringe ich und dafür kämpfe ich, dass wir sehen. Lieben, ja, was heißt das hier? Übrigens, ich sehe es mit so einem Seitenhieb. Jesus sagt, das ist provozierend zu uns. Wisst ihr, er sagt hier, oder zu Johannes in dem Fall: Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ja, er könnte sagen: So gebührt es mir, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ja, das wird stimmen. Aber eigentlich sind wir schuldig, das alles vor Gott vorzuweisen. Es ist also ein richtiger... Weißt du, ja, eigentlich, gell, wir müssen es machen. Ja, ich mache es. Oh, wie wunderbar, dass wir Jesus haben. Wir kämpfen damit, das hier zu durchdringen. Jesus weiß es alles und erfüllt es alles. Wie wunderbar. Ich hoffe, dass uns dieser Text in unserem Glaubensleben helfen darf. Und ich will euch bitten, wenn ihr etwas habt auf dem Herzen, Gott zu antworten, dann antwortet ihr.
Ich danke dir, dass wir ein Stück weit erkennen dürfen, dass du bei uns bist.
Vater im Himmel, danke für dein reiches und für dein herrliches Wort, das du uns gegeben hast. Und du hast uns als Gemeinde verlobt, hast uns dir verlobt und wir gehen auf dieses Hochzeitsmahl zu. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Was für ein herrlicher Ausblick. Ich bitte dich darum, Herr, dass wir nie verlernen, in all dieser Zeit, die wir durchlaufen, dass wir nie verlernen, über unseren Bräutigam zu staunen, ihn zu bewundern, ihm entgegenzufiebern, unser Leben so auszurichten, dass wir ihm gefallen mögen in allen Dingen. Ich will dich darum bitten, Herr, reiß uns von den Dingen los, die uns hier unsere Aufmerksamkeit haben wollen, und richte unseren Blick auf dich. Es gibt nichts Schöneres anzuschauen, es gibt nichts Besseres zu sehen. Ich danke dir für diesen kleinen Abschnitt, der uns so ein Tor aufstößt in die Herrlichkeit, in die Majestät und in die Souveränität, in der dieses Heil für uns erwirkt wurde. Danke dir, Vater, für deinen Sohn, für Jesus. In seinem Namen stehen wir vor dich und preisen dich. Du bist herrlich.